freue mich, dass ein jüngerer Bruder den Mut gefunden hat, heute Abend ein paar Worte hier zu sagen. So ist das gut. Unsere jungen Geschwister müssen in ihre Aufgaben auch hineinwachsen. Helfen wir ihnen doch dabei. Das ist mir wirklich ein Anliegen, das zu sagen. Denn letztlich ist unsere Jugend die nachfolgende Gemeinde, wenn wir noch hier auf der Erde verbleiben müssen. Und die Älteren unter uns, die nicht mehr so können, die werden mir das bestätigen, wie dankbar sie sind, wenn da dann Jüngere sind, die in ihre Fußstapfen treten und weiterhelfen, tragen in der Verantwortung. Wir hatten heute Nachmittag Gemeindepraxis in den Zusammenkünften. Wir wollen uns heute Abend zum Abschluss damit beschäftigen, wie erkenne ich die Leitung und die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist ein brisantes Thema. Es ist aber auch nichts Übernatürliches, weil wir jetzt meinen, das müsste irgendetwas ganz Besonderes, Spezielles sein, sondern wir wollen auch hier versuchen, das einmal ganz praktisch zu beleuchten. Wir sagten heute Nachmittag, Versammlung Gottes ist Ewigkeit in dieser Zeit. Wer zur Versammlung Gottes gehört, dokumentiert durch sein Leben, durch sein Wesen den auferstandenen Jesus Christus in dieser Welt. Das heißt, einmal sind wir Zeugen, dass wir mit Christus gestorben, begraben, auferweckt, auferstanden sind. Und zum anderen, wie der Apostel Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Philipper 1, Vers 21 bis 23. Das ist sehr wichtig. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Ich möchte es nicht nur als Aufgabe sagen, sondern einfach, ja, etwas zum Ausdrücken, das wir ausdrücken sollen. Wir sind neugeboren, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und wenn wir von der Frage ausgehen, wie erkenne ich die Wirkung des Heiligen Geistes, so möchte ich zuvor mal etwas ganz deutlich sagen, dass Jesus Christus es ist, der uns geheiligt hat. 1. Korinther 6, Vers 11 bestätigt das. Christus ist uns geworden, die Heiligkeit. Zunächst einmal geht Heiligkeit immer von dem aus, von dem Ursprung, und das ist Gott selber. Denn Gott ist heilig. Aber die Bibel sagt uns sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, seid heilig, denn ich bin heilig. Da liegt also eine Aufforderung drin. Ist da nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite wird gesagt, wir sind geheiligt durch Jesus Christus, und auf der anderen Seite wird von uns verlangt, wir sollen heilig sein. Da ist doch irgendetwas faul. Das näher zu erklären, möchte ich ein paar Verse lesen aus dem Römerbrief. Es sind die unbeliebtesten Verse, die die Gläubigen gar nicht so gerne hören. Denn das hört sich immer so exklusiv an, was hier steht. Da heißt es in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Soweit möchte ich zunächst mal lesen. Ich habe noch etwas nachzutragen, was ich heute Nachmittag versprochen habe. Ich wollte noch ganz kurz dazu Stellung nehmen, zu der Position unserer Schwestern in den Versammlungen, in den Stunden. Wir hatten ja heute Nachmittag einmal darüber gesprochen, über das Brotbrechen, über die Gemeinschaft, über die Gebete, über die Gebetsstunden und über die Predigt, die Erbauungsstunde, die Brüderstunde, die Jugendstunde. Nun, es gibt noch mehr, was wir haben. Es gibt auch einen Frauendienst in den Versammlungen. Nur, dass sich heute in Kirchen und in Konfessionen Frauen so absolut auf den Predigtstuhl drängen, das ist gar nicht im Sinne der Bibel. 1. Korinther 14 sagt uns, und auch diese Stelle wollen wir lesen, sie ist uns allen bekannt. 'Eure Weiber sind in den Versammlungen der Versammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Großes Fragezeichen. Dann heißt es am Ende des Vers 37, erkennet, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Hier steht geschrieben von dem Apostel Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, dass unsere Frauen in den Versammlungen schweigen sollen. Ich kenne die Gegenargumente, die da kommen, dann heißt es, ja, aber in 1. Korinther 11, da wird doch davon gesprochen, dass die Frau nicht beten und weissagen soll ohne bedeckten Haupt. Ich gehe davon aus, was in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist zur Unterweisung. Ein und derselbe Autor. Und er kann sich nicht widersprechen, also kann die Stelle von 1. Korinther 11 auch nicht im Widerspruch stehen zu der Stelle von 1. Korinther 14. In 1. Korinther 14 steht zunächst einmal ganz klar und deutlich, dass die Frauen in den Versammlungen schweigen sollen. Ist das eine klare Aussage, ja oder nein? Ich würde sagen, ja. Also muss die Stelle in 1. Korinther 11 eine andere Bedeutung haben und kann sich nicht auf die Versammlung beziehen. Denn sonst würde sie ja im Widerspruch stehen zu dem, was in 1. Korinther 14 steht, zumal Paulus es noch betont, dass es ein Gebot des Herrn ist. Er weist ganz besonders darauf hin. Er sucht es nicht näher zu erläutern, warum das so ist. Er weist aber gleichzeitig darauf hin, im Vers 30, in Vers, auf jeden Fall nach 33, dass das Wort Gottes nicht von uns ausgegangen ist. Was will uns das sagen? Dass wir nicht in der Lage sind, das Wort Gottes nach unserer Fasson umzukehren. Er weist darauf hin, die Korinther, wenn ich euch sage, durch Gottes Geist, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen, dann sollen sie schweigen. Dann kehrt das Wort Gottes bitte nicht um. Was ist denn nun mit den Frauen und mit den Schwestern? Dürfen sie also gar nichts tun? Oh ja, es gibt sehr viele Frauendienste in den Versammlungen. Denken wir an Titus 2, Vers 3 bis 5, wo von den älteren Frauen gesprochen wird, die die jüngeren Frauen unterweisen sollen. Wisst ihr, wie schwierig es ist, zum Beispiel ein 15-jähriges modernes Mädchen aufzuklären über, ich sage es mal ganz brutal, Geschlechtsverkehr und überhaupt intime Beziehungen? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass meine Tochter zu mir kommen würde und würde mich als Mann, als Vater deshalb um Rat fragen. Aber meine Frau kann ihr doch helfen, in einem offenen, geschwisterlichen Verhältnis darüber miteinander zu sprechen. Die älteren Frauen, die älteren Witwen sollen die jüngeren Geschwister, Schwestern unterweisen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, Ratschläge geben von der Bibel her. Wir finden es weiter im 1. Timotheusbrief, im Kapitel 5, Vers 10, dass sie Gastfreundschaft üben sollen, den Heiligen die Füße waschen. Es gibt so viele Dienste. Die Frauen haben in der Gemeinde, warum werden die eigentlich nicht wahrgenommen? Ich frage euch, liebe Schwestern, ganz provozierend, gebt mal keine Antwort, beantwortet euch diese Frage selbst, warum tut ihr diese Dienste nicht? Warum wird immer nur daran rumgenörgelt und gemeckert, wir dürfen ja nichts sagen in der Versammlung? Es ist nun mal eine Tatsache, dass die Frauen in der Versammlung, das heißt in der ganzen Versammlung, schweigen sollen. Frauen haben auf der anderen Seite, die Erfahrung habe ich gemacht, sehr gute und sehr viele praktische Ideen, auf die wir Männer oft überhaupt gar nicht kommen. Und dann ist es gut, wenn wir da miteinander drüber sprechen. Und auch, dass die Frauen ihre Anliegen kundtun. Das ist doch kein Mundtotmachen, keine Emanzipationsfrage, sondern das ist hier eine Anweisung des Herrn, weil das Gebot immer noch Gültigkeit hat, Gott, Jesus Christus, Mann, Frau. Das ist nun mal so und bleibt auch so. Jetzt sagt bitte nicht, ich wäre ein Frauenfeind, das haben auch viele gesagt über den Apostel Paulus. Aber der Apostel Paulus hat auch nur geschrieben, getrieben vom Heiligen Geiste. Und ich habe meine Frau sehr lieb und ich würde sie nie diffamieren und sie niemals autoritär ins Abseits stellen. Bei uns geht es so zu, ganz praktisch zu Hause, dass wir uns aussprechen über jedes Problem, das wir haben. Und dass ich mir alle Argumente anhöre und sie meine Argumente genauso abwägt. Aber ich sage euch eins, für die Entscheidung, die fällt für die Familie, ist der Familienvater verantwortlich, nicht die Mutter. Gott wird den Vater als den Familienvorstand dafür zur Rechenschaft ziehen. Das fängt bei der Erziehung an. Warum heißt es, ihr Väter reizet eure Kinder nicht zum Zorne? Warum werden da die Väter angesprochen und nicht die Mütter? Es hat schon eine Bedeutung, und lassen wir doch diese Ordnung so stehen, ohne etwas jetzt irgendwie beleidigt zu sein darüber, ja, dass wir vielleicht nicht mitmischen dürfen. Die nächste Frage ist ja, wenn ich aber Witwe bin, ich habe keinen Mann mehr, wie soll ich denn, was hier in 1. Korinther 14 steht, das praktizieren? Ich kann ja nicht mehr nach Hause gehen, meinen Mann fragen. Oder aber, dass er sagt, ich habe noch nie geheiratet, ich habe überhaupt keinen Mann, wen soll ich denn fragen? Ja, liebe Schwestern, dann macht doch mal bitte Frauenstunde und tauscht euch aus darüber. Auch die Erfahrungen, die die verheirateten Frauen gemacht haben mit ihren Männern. Und auch aus diesen gemeinsamen Gesprächen, das, was sie gelernt haben von den Männern zu Hause aus dem Wort Gottes. Da liegt der Dienst der Frau auch drin, das weiterzugeben an die jüngeren Geschwister, die unerfahren sind. Es gibt so viele wichtige Dienste, gerade auch in der Kinderarbeit, Sonntagsschularbeit. Wir kennen von der Bibel her keine Sonntagsschule. In der Urgemeinde waren die Säuglinge mit in der Versammlung und die sind da genauso drumherum getobt und das hat niemanden gestört. Heute haben wir das so. Gut, wenn wir es heute so haben, dann müssen wir das auch so durchführen. Aber wir sollten das einmal überprüfen und uns fragen, ob wir da nicht wieder zurückkommen zu dem, was in der Bibel steht. Es hat niemanden geschadet, ich sage das von mir. Für mich war das immer ein Trauerspiel, wenn ich in Wuppertal-Heckinghausen jeden Tag drei Versammlungsstunden in die Versammlung musste. Diese Versammlungsstunden, die dauerten nämlich jeweils anderthalb Stunden. Und das war für mich als kleiner Knirps oft eine Zumutung und ich bin eingeschlafen. Aber ich muss euch heute sagen, dass mir das immer wieder ins Gedächtnis kommt. Ich weiß nicht mehr, was da gesprochen worden ist. Aber was bei mir haften geblieben ist, ist diese wunderbare Gemeinschaft. Das war damals nach dem Zweiten Weltkrieg eine riesige Versammlung. Ich höre noch die Lieder in meinen Ohren. Ich weiß nicht mehr, was wir gesungen haben. Natürlich diese geistlichen Lieder. Aber das ist haften geblieben in mir als Kind, als Mensch. Und ich möchte es nicht mehr missen, auch wenn ich alles andere vergessen habe. Und wer weiß, wie oft sonntags nachmittags um 6 Uhr eingeschlafen bin, weil die Predigt immer noch nicht zu Ende war. Wenn wir darin groß werden in der Versammlung, dann lernen wir auch Versammlung schätzen. Und wir sollten diese Gemeinschaft viel mehr miteinander praktizieren. Jetzt zu unserem Text. Leitung des Heiligen Geistes. Wie erkenne ich die Leitung des Heiligen Geistes? Zunächst einmal ist es so, wir müssen unterscheiden. Es gibt zwei Dinge, wovon die Bibel spricht. Das eine ist die Gabe des Heiligen Geistes. Wir lasen das heute Nachmittag in Apostelgeschichte 2. Tut Buße und bekehret euch und werdet getauft und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das zweite ist die Fülle des Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine einmalige Sache, die bei der Wiedergeburt vollzogen wird. So wie zu Pfingsten einmalig der Heilige Geist ausgeschüttet und ausgegossen wurde, so ist auch die Gabe des Heiligen Geistes eine einmalige Sache bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung des Menschen. Es gibt das, was in den pfingstlerischen Kreisen gemacht wird, die sogenannte zweite Erfahrung, gibt es nicht. Die Pfingstler ziehen sich auf Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19. Ganz klar und knallhart Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Juden. Apostelgeschichte 8, Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Samariter. Apostelgeschichte 10, Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Nationen im Hause des Cornelius. Apostelgeschichte 19, Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger des Johannes, die noch gar nicht wussten, dass der Heilige Geist ausgegossen war. Das sind die vier Positionen, die in der Apostelgeschichte aufgeführt sind, und die haben nichts mit einer zweiten Erfahrung zu tun. Zu Pfingsten war der Heilige Geist ausgegossen worden auf die, die in dem Hause waren, auf diese 120 Leute und die Menschen, die um sie herum waren. Wir müssen das ganz klar lesen, und lesen wir das Wort Gottes nicht so wörtlich, wie es da steht, dann werden wir es nie verstehen. Dann kommt die Verdrehung und die Irrlehre in unsere Versammlungen auch hinein. Und dazu müssen wir Stellung nehmen. Eine zweite Erfahrung hat es nie gegeben. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern verheißen, Ich werde euch den Sachwalter senden. Meint er, der hätte nötig, den 10-mal zu senden, um die 2., 3., 4. und 5. Erfahrung machen zu müssen? Nein, er ist einmal ausgegossen, als Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, ist der Heilige Geist als der Sachwalter Gottes auf diese Erde gekommen, damit der Heilige Geist weltweit wirken kann in seiner Versammlung, in der Versammlung des lebendigen Gottes. So, bei der Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist als Gabe Gottes empfangen. Das zweite ist, dass es eine Fülle des Geistes gibt. Wir finden das in Epheser 5, Vers 18, wo wir aufgefordert werden, werdet mit dem Geist erfüllt, lobsingend mit Psalmen und Lobliedern. Das ist eine Aufforderung, die an uns gestellt wird. Wie kann das jetzt geschehen? Wie werde ich mit Heiligem Geist erfüllt? Die Gabe des Heiligen Geistes habe ich. Um das zu verstehen, muss man das Wesen des Heiligen Geistes kennen. Der Heilige Geist ist zwar eine Autorität, eine Führungspersönlichkeit. Der Herr Jesus sagt, dieser Sachwalter wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Er wird euch lehren. Der Heilige Geist kann hindern und verhindern, so finden wir es in der Apostelgeschichte. Das ist also nicht das, was die Zeugen Jehovas sagen, der Strom, der durch eine Leitung fließt und auf eine Leitung angewiesen ist, sondern er ist eine Führungspersönlichkeit, die selber leitet. Der Apostel Paulus sagt, dass mein Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist und damit der Wohnort des Heiligen Geistes. Das ist auch eine Tatsache seit der Wiedergeburt. Nur der Heilige Geist ist kein Diktator, der dir jetzt vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern auch der Heilige Geist respektiert, und ich komme nochmal drauf zu sprechen, es ist langsam Lieblingsthema, respektiert deine und meine Persönlichkeit. Der Heilige Geist will nicht deine Persönlichkeit töten, sondern er möchte deine Persönlichkeit gebrauchen, um zu wirken. Das ist ein großer Unterschied. Er geht als Heiliger Geist sehr heilig und vorsichtig mit dir und mit mir um. Er wohnt in mir, seitdem ich wiedergeboren bin. Und die Frage ist jetzt, lasse ich den Heiligen Geist in mir zur Wirkung kommen? Der Heilige Geist kann von mir ausgelöscht werden, nach Epheser 4, Vers 30. Ich kann ihn verhindern, betrüben. Das kann ich alles tun. Das ist aber durch meine Reaktion, durch mein Verhalten. Das ist doch nicht Schuld Gottes, wenn der Heilige Geist bei mir nicht wirkt. Sondern da muss ich zu der ganz klaren Kenntnis und Erkenntnis kommen, dass ich es bin, der schuldig ist, dass der Heilige Geist nicht wirken kann und nicht zur Geltung kommt. Und wenn mir heute einer sagt, ja, aber in Apostelgeschichte 2, das war was anderes, da war die volle Fülle des Heiligen Geistes ausgegossen, das ist heute nicht mehr. Glaubt ihr, Gott ist so primitiv und so begrenzt, dass die Wirkung seines Heiligen Geistes, die vor 2000 Jahren war, heute nach 2000 Jahren aufgehoben ist? Wenn der Heilige Geist heute nicht mehr so wirkt, wie es in Apostelgeschichte 2 bis 19 war, dann liegt die Schuld nicht am Heiligen Geist oder an der Kraft Gottes, sondern sie liegt an dir und mir, weil wir falsche Bedingungen und falsche Voraussetzungen aufsetzen. Und deshalb sagt der Apostel Paulus hier in Römer 12, Vers 2 und in Vers 1, dass wir uns heiligen sollen. Das ist nun ein ganz interessantes, weil es ein schwieriges Wort ist, sehr schwierig zu verstehen. Heiligung, was ist das denn? Das hat so einen faden Geschmack. Ich möchte dazu nur ganz kurz sagen, unter heiligen versteht man vom Griechischen her kultisch, gottesdienstlich leben. Heiligen ist also ein gar nicht so unbekanntes Wort. Das gab es also nicht nur in der Religion oder in dem Leben der Juden und Israeliten. Durch Heiligung werden Dinge und Menschen in den Dienst Gottes gestellt. Gott möchte diese Menschen an seinem heiligen Wesen teilhaben lassen. Heiligung ist eigentlich nichts anderes, als sich in das Wesen Gottes hineinzuversetzen. Und jetzt frage ich dich mal ganz offen und ehrlich, der du gläubig bist, hast du das nicht in der Stunde eigentlich versprochen, deinem Herrn und Heiland, dass du gesagt hast, Herr Jesus, ich möchte dir gehören. und ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und wenn Gott dir ein Leben, ein Kapital gegeben hat, dann sollst du ihm dieses Kapital wieder zur Verfügung stellen. Total, bedingungslos. Wir haben als Menschen nur die Chance und die Möglichkeit, einmal ohne Gott zu leben, in Sünde, mit dem Ziel der ewigen Verdammnis, und die zweite Möglichkeit, mit Gott zu leben, aber dann bitte in aller Konsequenz. Nicht umsonst sagt die Bibel, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und ich beziehe das jetzt einmal bewusst auf mich, auf dich persönlich. Es geht um unseren persönlichen praktischen Zustand. Das Gegenteil von Heiligung ist Gleichförmigkeit der Welt. Hier wird in diesen zwei Versen, Römer 12, Vers 1 und 2, das ganz deutlich dargebracht. Wenn es heißt, stellt eure Leiber dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Was sagt der Apostel Paulus hier? Soll ich meinen Geist darstellen als heiliges Schlachtopfer? Nein, ich soll meinen Leib darstellen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer oder Opfer. Gott erwartet, dass ich mein fleischliches Leben, mein natürliches Leben, total in sein Licht stelle. Wo nehme ich dann das Recht, hier am Montag anders zu handeln, im Geschäft, im Beruf, in der Schule, als am Sonntag? Wir sind aufgefordert, entweder unserem Herrn ganz nachzufolgen, in totaler Abhängigkeit von ihm, oder gar nicht. Ich weiß, dass das nicht gelingt. Ich kenne auch die Entschuldigung, die gebrauche ich selber oft. Ich bin ja nur ein Mensch. Aber das ist gerade das Geheimnis Gottes, dass er nach 2. Korinther 4, Vers 7 einen Schatz in irdenen Gefäßen hat, auf das die Macht der Herrlichkeit, der Kraft Gottes sei. Gott möchte gerade dich und mich, diese erbärmlich schwachen Geschöpfe, benutzen zu seiner Verherrlichung. Wenn er nur eine starke Truppe hätte, dann würde der Teufel sagen, ist doch klar, gegen die habe ich nie eine Chance. Wenn du mit so einer Übermacht ankommst, das ist keine Verherrlichung. Aber gerade weil du und ich so unvollkommen sind, sind wir trotzdem in die Lage versetzt, unseren Herrn und Heiland zu verherrlichen. Was ist die Basis der Heiligung? Basis der Heiligung ist erstens ungeheuchelte Liebe zu ihm. Führen wir uns das ins Bewusstsein zurück. Jesus Christus hat sich für mich dahingegeben. Und er erwartet von mir, dass ich seine Liebe aus meiner Persönlichkeit heraus so beantworte, wie er mich geliebt hat. Das bedeutet, dass ich mich in sein Wesen total hineinversetze. Und ich möchte dich heute Abend ganz herzlich bitten, hör endlich auf mit deinem Berieselungschristentum. Dass du hier sitzt und lässt dich nur berieseln, du inhalierst alles und gibst nichts weiter. Werde bitte einmal die Brunnenschale bei den Kaskaden, die sich füllen lässt, und wenn sie voll geworden ist, fließt sie über und befeuchtet die Umwelt. Schluck nicht alles zu dir nur hinein. Hauptsache, du bist ein geistlicher Abiturient und alles andere, das interessiert dich nicht. Jesus Christus möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Um das zu verstehen, ist es notwendig, seine Liebe zu mir zu verstehen. Und mich zurückzuerinnern an den Tag, an die Stunde, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte dir gehören mit meinem ganzen Wesen, mit meinem Leben, und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Voraussetzung zur Heiligung. Ein zweites, etwas ganz Wichtiges, um überhaupt in die Heiligung zu kommen, ist es notwendig, dass ich mich mit der Heiligkeit, mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus auseinandersetze. ich mir da gar keine Gedanken drüber mache, dann wie will ich dann überhaupt heilig sein aus der Sicht Gottes? Ich kann das nicht selber machen, sondern Gott erwartet nur von mir totale Hingabe. Nehmen wir einmal Gleichförmigkeit der Welt. Junge Menschen haben mich darauf angesprochen, jetzt kürzlich, die werden einfach mit diesem Wort nicht fertig. Ja, Gleichförmigkeit der Welt, wir können doch gut zu einem Rockkonzert gehen. Was ist denn dabei? Wir können doch diese Lieder singen. Heiligung bedeutet, und ich möchte das also jetzt nur als einschränkenden Satz sagen, Absonderung. Das ist der Satz, der uns allen bekannt ist. Aber wenn Heiligung nur Absonderung wäre, wäre es eine totale Einengung. Gott hat im alten Bund Israel abgesondert, damit sie eine heilige Nation sein sollten, eine heilige Nation von Priestern. Und er hat ihnen gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir finden das im 1. Petrusbrief auf die neutestamentliche Gemeinde genauso bezogen. Ich glaube, Vers 15. Wir sollen uns absondern von der Welt, aber wisst ihr, das ist jetzt wieder so gesetzlich. Ich habe mich gegen dieses Wort immer gewehrt. Das hat mir nie gefallen. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich mich absondere von der Welt, dann kann ich auch in der Welt kein Zeugnis mehr sein. Es gibt ja Christen, die so rostfrei sind, dass sie sich so abgesondert haben, dass keiner mehr an sie rankommt. Die sind so perfekt. Und da verzweifeln andere Menschen dran. Aber das Wort steht immer noch, was in Johannes 17 steht, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht mehr von dieser Welt. Das ist das Geheimnis, dass Jesus Christus uns in dieser Welt lässt, damit andere Menschen die Heiligkeit Gottes erfahren. Und wie wollen sie das erfahren, wenn du selber diese Heiligkeit Gottes nicht demonstrieren kannst in deinem Leben, in deinem Wesen, oder wir als Gemeinde und Versammlung Gottes unheilig sind, weil es bei uns nicht stimmt? Wir versündigen uns da. Deshalb werden wir aufgefordert, unsere Leiber darzustellen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Heiligkeit, und jetzt passt bitte genau auf, ich habe da eine aus meiner Sicht bessere Definition für gefunden als Absonderung. Heiligkeit ist gelebte Herrlichkeit. Wenn ich Herrlichkeit Gottes offenbar mache, werden andere Menschen überzeugt davon, so wie ich überzeugt worden bin davon. Ich musste mich da auch erst bekehren. Mich musste das Wort Gottes da auch erst treffen und dich doch auch. Glaubst du, dass Gott damit zu Ende ist mit seinem Werk auf dieser Erde? Dass er zufrieden ist, dass du allein zum Glauben gekommen bist? Was ist mit den anderen Menschen um dich herum? Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Hör doch nicht damit auf, dass du meinst, Hauptsache ich bin dabei. Heiligkeit und Heiligung wird zum Beispiel dadurch zum Ausdruck gebracht, dass ich eine andere Sprache spreche als die Sprache der Welt. Klar, es gibt die Sprache Kanaans, die können auch viele von uns nicht leiden, aber es ist die Sprache der Bibel. Wie ist das in unserem Verhalten? Werfen wir mit den gleichen ordinären Ausdrücken rum, wie es unsere Mitmenschen tun? Da möchte ich die Frage stellen, wenn wir das tun, wie können wir uns noch unterscheiden von ihnen? Wie soll der andere erkennen, Mensch, der spricht eine ganz andere Sprache als ich? Ist doch gar nicht drin. Wir sprechen die gleiche Sprache. Wie ist unser Gebaren, unser Gehabe? Ist das genauso gleichförmig wie die Welt, wie die anderen es tun? Da möchte ich dich fragen, wie kann der andere dann noch erkennen, dass ich von einer anderen Nation, von einem anderen Königreich bin? Dass ich nicht von dieser Welt bin? Ich spreche die Kleidung an. Wie gesagt, ich stelle keine Gesetze auf. Ich möchte nur diese Fragen stellen. Wenn ich mich genauso kleide und genauso provozierend herumlaufe wie die Punks und was weiß ich was es, die Rocker und die jungen Leute, die es alle gibt, wie soll ich denn dann noch unterschieden werden davon, dass ich von einer anderen Welt bin, aus der Ewigkeit her, dass ich wiedergeboren bin? Wenn ich mich in meinem Wesen genauso gebe, genauso brutal und genauso über andere Leute herziehe, wie das meine Mitmenschen machen, wenn ich gleiche Münze mit gleicher Münze zurückzahle, wie sollen diese Menschen dann noch erkennen, dass ich von einer anderen Welt bin, nämlich von der Ewigkeit her? Wisst ihr, wenn wir die Frage stellen, wie erkenne ich die Leitung des Heiligen Geistes, muss eine wichtige Voraussetzung, muss geheiligt sein. Wie sagt der Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, jaget dem Frieden nach und der Heiligkeit, ohne welche Gott niemand schauen wird. Da werden wir also aufgefordert, der Heiligkeit nachzujagen. Wenn der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, werdet mit dem Geist erfüllt, möchte er uns damit klar machen, dass wir uns vorbereiten müssen, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Der Geist Gottes ist da, und wenn er nicht wirkt, gibt es ein Hindernis, gibt es einen Hemmschuh, und dieser Hemmschuh bin ich oder vielleicht du. Wir finden im Galaterbrief einen interessanten Vers im 5. Kapitel. Vers 16, ich aber sage euch, wandelt im Geiste und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wie ist denn das? Wie kann ich denn das machen? Wenn ich Vers 22 lese, ein guter, ein sehr gut bekannter Vers, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, wider solche gibt es kein Gesetz. Das ist uns alles bekannt. Wo ist denn die Liebe? Wo ist die Freude? Wo ist der Frieden? Wo ist die Langmut? Wider die es kein Gesetz gibt, bei dir und bei mir zu finden? Gibt es diese Frucht des Heiligen Geistes? Zunächst einmal, um zu dieser Frucht zu kommen, ist es notwendig, im Heiligen Geist zu wandeln. Das setzt voraus, dass ich bereit bin, die Leitung des Heiligen Geistes zu akzeptieren. Dass ich bereit bin, die Fülle des Geistes, die ja da ist, in Anspruch zu nehmen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Kapitulation. Selbstaufgabe vom Wesen her, vom Ich. Und ein festes, glaubensmäßiges Rechnen mit dem Heiligen Geist. Wie ist das möglich? Wenn es in Römer 12, Vers 2 heißt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wisst ihr, wenn ich mich am Montagmorgen oder am Samstag oder am Freitag nicht mit Gott auseinandersetze in meinem täglichen Leben, werde ich ihn auch nie erfahren. Ich sagte eben, ein Charakteristikum des Heiligen Geistes ist, dass er sich niemandem aufzwängt, obwohl er eine Führerpersönlichkeit ist. Unter uns Menschen gibt es ja auch Führungspersönlichkeiten. Und das ergibt sich zwangsläufig oft zum Nachteil in den Versammlungen, dass diese Führungspersönlichkeiten in den Vordergrund drängen und damit andere in den Hintergrund gedrückt werden. Beim Heiligen Geist ist das nicht so. Wenn wir ihn verhindern, dann drängt er sich uns nicht auf, aber er steht und er bleibt uns zur Verfügung. Eine ganz wichtige Frage, die ich mir einmal gestellt habe. Wie komme ich denn nun in diesen Heiligen Geist rein? Er ist da. Ich habe die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe das Vorrecht von mir zu behaupten, dass mein Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich weiß, dass die Versammlung Gottes der Tempel Gottes ist und der Wohnort des Heiligen Geistes als Ganzes. Und es ist keine Wirkung da. Herr, wie kann ich das denn wieder arrangieren? Wie soll ich das verstehen, wenn es heißt, werdet mit dem Geist erfüllt? Das waren ja nun Gläubige, denen das gesagt wird, den Ephesern. Eine gute Gemeinde, die sehr viel gelobt wird im Epheserbrief. Und trotzdem wird ihnen gesagt, werdet mit dem Geist erfüllt. Es gibt ein Geheimrezept, steht auch in der Bibel. 1. Korinther 12, Vers 3. Da heißt es, niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geiste. Da heißt es vorher, niemand kann sagen, Fluch über Jesum im Heiligen Geiste. Und niemand kann sagen, als nur im Heiligen Geist, Herr Jesus. Da habe ich mal lange drüber nachgedacht, über diesen letzten Satz. In dem Augenblick, wo ich sage, Herr Jesus, bin ich im Heiligen Geist. Ich kann also gar nicht anders meinen Herrn mit Jesus oder Jesus mit Herrn anreden, als nur durch den Heiligen Geist. Das sagt dieser Vers. Das heißt, wenn ich mal weit ab bin von Gott, und wie oft passiert uns das mit unseren Gedanken oder auch mit unserem Leben, und ich möchte wieder ganz nah zu ihm hin, dann brauche ich nur zu sagen, Herr Jesus. Wisst ihr, viele Menschen, junge Menschen, reden von Jesus, dem Nazaräer, reden von Jesus, Gottes Sohn. Ich vermag das nicht mehr, in dieser Form von meinem Herrn zu reden. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Dadurch, dass ich sage, Herr Jesus, gebe ich dem Bekenntnis Ausdruck, dass er und ganz allein er mein Herr ist. Ich gebe ihm in diesem Augenblick durch diesen Satz, durch dieses Wort, die Autorität, die ihm zusteht. Er ist nicht mein Bruder, wie es in vielen Jugendreligionen heißt. Er hat sich nach dem Hebräerbrief nicht geschämt, uns Brüder zu nennen. Aber deshalb haben wir kein Recht, ihn jetzt mit Bruder Jesus anzureden. Warum nicht? Weil sein Ursprung ein anderer ist. Wir sind aus Materie gemacht, versehen mit dem Oden Gottes. Und unsere Bestimmung war hier die Erde. Jesus Christus ist von Ewigkeit her, er war vor Grundlegung der Welt. Er war Schoßkind beim Vater und hat sich nicht gescheut, auf diese Erde zu kommen als Mensch, um uns Brüder nennen zu dürfen. Und dadurch, weil er einen ganz anderen Ursprung hat, eine ganz andere Voraussetzung als ich, wird er immer weit höher stehen als ich. Und ich werde nie das Recht haben, ihn so loyal und brüderlich mit Jesus anreden zu können. Sondern er ist mein Herr geworden. Und das ist entscheidend zur Heiligung. Wenn wir das begriffen haben, dass wir in dieser Ehrfurcht von diesem Mann von Golgatha sprechen, weil wir das bei der Bekehrung einmal ganz klar zum Ausdruck gebracht haben. Dir will ich gehören, dir will ich mich zur Verfügung stellen. Totale Verfügungsgewalt meines Herrn über mich. Wenn das gegeben ist, ich komme wieder in die Fülle, in die Macht des Heiligen Geistes, in dem Bekenntnis, wenn ich sage, Herr Jesus. Und wenn Schuld jetzt da ist, Sünde, muss ich die bekennen von meinem Herrn. 1. Johannes 1, Vers 9. Er ist so gerecht, dass er uns unsere Ungerechtigkeiten vergibt und das Liebesverhältnis ist wieder dargestellt. Das hat nichts mit errettet werden und verloren gehen zu tun. Wenn meine Tochter gegen mich gesündigt hat, wenn sie schuldig geworden ist, dann ist das Verhältnis, dass sie meine Tochter ist, ja nicht aufgehoben. Sie bleibt meine Tochter. Oder? Nur das Verhältnis zwischen Vater und Tochter ist durch die Sünde getrübt. Es ist keine Gemeinschaft da in dem Augenblick. Die Tochter hat dann Angst vor dem Vater, der könnte böse reagieren, und der Vater ist sauer auf die Tochter, weil die nicht Buße tut. Das Verhältnis ist getrübt. Dieses Verhältnis kann wieder bereinigt werden durch das Sündenbekenntnis, und das ist das, was wir immer wieder nötig haben. In dem Augenblick ist die Gemeinschaft wieder total hergestellt zwischen Gott und mir. Wenn ich zu meinem Herrn wieder hingegangen bin, und das ist die tägliche Buße, das ist das, was Epheser 5 meinte in Vers 26, dass wir uns täglich reinigen müssen durch die Waschung durch das Wort. Merkt ihr etwas, was Heiligung voraussetzt? Bewusstes Leben nach dem Worte Gottes. Den Wunsch haben, seine Herrlichkeit offenbar zu machen. Das ist die entscheidende Voraussetzung, um den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. So, und wie erkenne ich jetzt das Wirken des Heiligen Geistes? Auch dazu gibt es noch Bedingungen bzw. Geheimrezepte, die die Heilige Schrift uns sagt. Zunächst einmal wird es uns hier im dritten Vers gesagt, oder Ende des zweiten Verses, wir sollen prüfen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Sag einmal ehrlich vor dir selbst, wie oft prüfst du deine Entscheidungen im täglichen Leben, ob sie identisch sind mit dem Willen Gottes? Wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe sehr viele geschäftliche Probleme, die lösbar sind. Aber ich stehe immer davor und ich kann sie nicht lösen. Hinterher frage ich mich dann, wie sie dann doch gelöst wurden. Und mir bleibt nur eins über, zu sagen, Herr Jesus, ich bin total begrenzt, ich weiß da nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie der reagieren wird. Wie soll das durchgezogen werden? Das ist gar nicht so leicht. Ich habe manchmal bei einem Problem mit 50 verschiedenen Leuten in allen Größenordnungen, in allen Dienstgraden zu tun. Und ich habe nur die Möglichkeit, das einfach vor meinen Herrn zu bringen. Das ist mir schon mal so gegangen, dass ich einen Arbeitskollegen bei mir hatte, einen Techniker, der saß neben mir. Und ich war so mit dem Problem beschäftigt, dann habe ich gebetet. Und ich habe es, ich weiß nicht, ob es laut war oder leise war, auf jeden Fall, der saß neben mir, der weiß, dass ich ein Christ bin. Und der sagt, Mensch, was machst denn du da? Ach, ich sage, Mensch, ich habe einfach mal über dieses Problem gebetet. Da hat er mich angeguckt mit cooler Augen. Und das Problem ist gelöst worden. Und zwar viel einfacher, als wir es je erwartet haben. Bedingungsloses Rechnen. Herr, ich stehe unter solch einem psychischen Druck. Hilf mir. Gib mir die Kraft. Gib, dass ich auch da in dieser Situation zu deiner Verherrlichung bin. Wie wirkt der Heilige Geist? Wie erkenne ich das? Der zweite Punkt ist, Kolosser 3, Vers 2, sinnet auf das, was droben ist. Am Freitagabend las Friedel den Vers aus Psalm 1, Vers 2 vor. Glückselig der Mensch. Wie heißt es dann da weiter im zweiten Vers? Der da sinnt Tag und Nacht über dein Wort. Wenn wir uns nicht mit der Bibel auseinandersetzen, dem Wort der Praxis, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir dauernd fehlgeleitet werden und nicht die Leitung des Heiligen Geistes verspüren. Viele Probleme wären für uns leichter erkennbar, wenn wir eine fundierte Basis hätten von der Heiligen Schrift her. Viele Entscheidungen würden uns viel leichter fallen, besonders auf die Frage, darf ich nicht, wenn wir die Bibel mehr durchforschen würden, was sie dazu sagt. Der Heilige Geist hat etwas ganz Besonderes für uns bereit, und das sind die Gnadengaben. Wie redet denn der Heilige Geist dann? Wie erfahre ich das? Wenn wir an unsere Gemeindestunden denken, an die Versammlungsstunden, dann habe ich oft das Gefühl, dass da jetzt so eine plötzliche Inspiration über einen Bruder kommt und er geht dann zielbewusst hier vorne auf das Katheder los und dann spricht er. Und ich habe dann immer bei mir die Schwierigkeiten. War das jetzt falsch, dass du sitzen geblieben bist? Oder sollst du überhaupt aufstehen? Ist nicht vielleicht ein anderer dran? Wie ist denn das? Auch nur der Bruder kann sich im Wort vom Heiligen Geist leiten lassen, der sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Glaub doch nicht, dass der Heilige Geist deine und meine Faulheit unterstützt. Er will, dass wir uns damit beschäftigen, mit den Problemen, die es gibt in unseren Gemeinden und Versammlungen, in unserem persönlichen Leben. Und er möchte, dass wir danach fragen, Herr, was sagst du denn dazu? Die Wirkung des Heiligen Geistes ist nicht spektakulär. Und trotzdem wird sie deutlich durch die Gnadengaben, die wir empfangen, oder die Geistesgaben. Eine Folge der Gabe des Heiligen Geistes, nicht der Fülle des Geistes. 1. Korinther 12, Auch hier in Römer 12 wird es von Vers 9 ab, werden sie aufgezeigt, und wir haben eben schon einige gelesen, dass wir Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade. Die Gnade, die uns verliehen wurde, ist die Wiedergeburt, die Rechtfertigung aus Glauben ohne Werke. Die Gnadengaben sind da. Da gibt's also einmal den Bruder, der hat alle Gnadengaben auf sich vereint. Das ist dann der, um es hochdeutsch zu sagen, der Allround-Man. Hört sich gut an. Der kümmert sich also um alles und der macht auch alles. Und dann gibt es den Bruder, der kann nach 50 Jahren bis zum Rentenalter, kann der seine Gnadengabe noch nicht entdecken. Der sagt immer nur, dazu bin ich nicht geeignet. Und dann gibt es den Bruder, der fragt sich also bewusst, was ist meine Gnadengabe und ich finde sie nicht. Mit der Gabe des Heiligen Geistes haben wir Gnadengaben bekommen. Und die Begabung, die wir haben, ich betone das, ist vom Heiligen Geist und nicht von Geburt an. Viele sagen, ja, der hat ein musikalisches Talent, der muss Chorleiter werden. Ich stelle das bewusst in Frage. Nicht das Talent, aber den Chorleiter. Wenn der Geist Gottes dazu nicht befähigt, die Gnadengaben Gottes und die Geistesgaben werden verliehen mit der Gabe des Heiligen Geistes und nicht von Geburt an. Er kann natürliche Talente verwenden. Man hat auch Gnadengaben nicht auf Lebenszeit gepachtet. Wenn einer ein Evangelist ist, der kann hinterher mit 60, mit 65 kann der Lehrer sein. Man bleibt nicht Sonntagsschullehrer. Es gibt tatsächlich Brüder, die meinen das, dass sie auch mit 80 Jahren noch Sonntagsschule halten müssen. Und die Kinder, die haben Angst vor dem ehrfurchtserregenden Opa, der da vor ihnen steht. Gnadengaben können sich ändern. Paulus sagt dem Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Das setzt voraus, dass wir wissen, dass wir eine Gnadengabe haben. Nun, wie erkenne ich das? Einmal redet der Heilige Geist durch die Brüder und durch die Schwestern, die das merken. Der könnte doch eigentlich gut da in dem Dienst mitwirken. Wir werden angesprochen. Ich sage noch einmal, der Geist Gottes braucht sich doch keiner spektakulären Mittel zu bedienen, wie das immer die Pfingstgemeinden meinen, durch Zungenreden. Es gibt wunderwirkende Gnadengaben, es gibt aufbauende Gnadengaben und es gibt fundamentale Gnadengaben, das sind die Apostel, die Lehrer, die Propheten, die Hirten, die aufbauenden Gnadengaben, das sind ganz natürliche Gnadengaben, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes, Weissagung, Dienst. Und habt ihr mal den letzten Vers gelesen, den ich vorgelesen habe? Der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und ich möchte jetzt mal euch fragen, wer von euch hat diese Gnadengabe nicht? Da hat noch niemand dran gedacht, dass Barmherzigkeit üben auch eine Gnadengabe des Heiligen Geistes ist. Warum? Weil die Langmut eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und wenn du mir jetzt sagen willst, ich habe keine Gabe, keine Gnadengabe, dann möchte ich dir die Frage stellen, hast du schon jemals in deinem Leben Barmherzigkeit mit deinem Nächsten geübt? Und wenn du Ja sagst, dann hast du da zumindest eine Gnadengabe. Dann fang doch mal mit dem Leichten an. Du brauchst ja nicht gleich zu predigen oder Solo zu singen im Chor. Such dir doch nicht gleich das Schwierigste aus. Aber lasst uns auch aufeinander hinhören, was wir uns zueinander zu sagen haben. Wir erkennen doch die Befähigung des Einzelnen in unseren Gemeinden, in unseren Versammlungen. Ermuntern wir uns doch dazu, dass wir das auch wirklich ausleben. Wenn wir das sehen, dass da einer Bereitschaft zeigt zum Dienst, auch davon wird hier gesprochen, es sei der Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Dienst ist zu 99,99% Drecksarbeit. Aber es ist eine Gnade, wenn du dienen darfst, im Reiche Gottes, für Jesus Christus. Wenn der Herr einmal zu dir sagt, wohl du getreuer Knecht, empfinde doch den Dienst nicht als eine Bürde, als eine Belastung. Ich bin dahin gekommen, ich habe dazu auch lange gebraucht, hört sich vielleicht alles so leicht an, aber damit bin ich fertig zur Zeit, dass ich den Dienst nicht als Bürde empfinde, sondern als ein Vorrecht. Weißt du, wenn du in einem Dienstverhältnis stehst in der Welt, im Beruf, so weißt du jetzt schon, wenn du es erlebst, mit 65 bist du spätestens dann auf dem Abstellgleis. Vielleicht müssen wir auch wieder bis 70 arbeiten, ich weiß es nicht. Aber irgendwann wirst du deinen Dienst quittieren müssen. Aber hier der Dienst im Werk des Herrn ist für die Ewigkeit, wo du sicher sein darfst, dass jeglicher Dienst positiv beurteilt wird, auch wenn du Fehler gemacht hast. Und das möchte ich euch noch kurz beweisen. Wenn wir nach 2. Korinther 5, Vers 10 vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfange, was er in diesem seinen Leben, in dem wiedergeborenen Leben auf dieser Erde getan hat. Was wird denn da empfangen? Nach 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15, ich deutete es schon mal an, einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Heu, Stroh, des Werk wird an dem Tag des Herrn offenbar werden im Feuer, und was nicht standhalten kann, wird verbrennen. Wisst ihr, ich finde keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass am Richterstuhl Christi Sünden gerichtet werden. Die gibt's nicht. Am Richterstuhl Christi gibt es nur Gewinn und Verlust. Verlust ist das Verbrennen der Werke, die du getan hast. Wenn deine Werke Heu und Stroh waren, wenn du immer gesagt hast, dazu bin ich nicht geeignet, wenn du dich immerhin selbst ins Abseits gestellt hast, wird das verbrennen. Du selbst wirst gerettet werden wie ein Brandscheid aus dem Feuer. Der Maßstab ist unsere Treue am Richterstuhl Christi. Es wird am Richterstuhl Christi keine Sünde gerichtet. Sie wird dort verbrennen, wenn sie nicht geregelt ist. Und nur die guten Werke, die vor Gott Bestand haben, vielleicht der geringste Dienst, der Krankenhausbesuch, den du gemacht hast zu einer entscheidenden Stunde, er wird belohnt werden. Wohl, du getreuer Knecht. Das Schlimmste, was dir passieren kann, was mir passieren kann, dass wir beide pudelnackt, ohne Lohn, in den Himmel eingehen. Wir werden Beschämung erfahren nach 1. Johannes 2, Vers 28. Oder wir werden Lohn empfangen, Freude. Paulus wusste das, 2. Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tage. Lohn, wollen wir keinen Lohn haben? Wir wollen hier immer auf der Erde Geld verdienen. Wir wollen belohnt werden. Wir möchten mal belobigt werden, wenn wir etwas gut gemacht haben, nur von Gott. Da sind wir also so anspruchslos, da wollen wir keinen Lohn. Hauptsache, ich komme so gerade in den Himmel rein. Höre einmal hin, wenn der Geist Gottes dich ruft. Zum Beispiel, wie erfahre ich wirklich, dass der Geist Gottes etwas von mir will? Der Geist Gottes redet zum Beispiel durch deine Sinnesorgane. Du hörst, da ist jemand krank. Du kommst aber nicht auf die Idee, dass der vielleicht Hilfe brauchen könnte. Geh doch einmal hin, besuch ihn. Du siehst, dass da einer in Not ist. Dann geh doch einmal hin auf ihn, gehe auf die Menschen zu. Steht in der Bibel etwa, lass die Menschen zu mir kommen, oder steht hin, gehe hin in alle Welt? Muss man die Leitung des Heiligen Geistes eigentlich immer so kompliziert machen, dass man was Spektakuläres erwartet? Die zweite Erfahrung, wenn ich in Zungen rede, in Sprachen rede, was ich dann selber nicht verstehe, wo dann der Apostel Paulus sagt, das nutzt keinem Menschen was, schon gar nicht, wenn ein Fremder reinkommt, es dient keinem anderen. Oder muss es unbedingt Wunderwirkungen der Heilung geben? Leitung des Heiligen Geistes kann zum Beispiel sein, wenn du gehört hast, da hat ein Bruder einen Herzinfarkt gekriegt, dass du dann direkt auf die Knie gehst und betest, Herr, hilf, ich rechne mit dir. Das ist sich selbst dazu bekennen, dass man glaubt an Jesus Christus und mit seiner Existenz wirklichkeitsnah rechnet. In dem Augenblick bist du tief im Heiligen Geiste, weil du mit deinem Herrn redest. Vielleicht sagt er dir dann, warum es nicht so geht, wie du dir das im Gebet vorstellst. Heilige Geist wirkt dadurch zum Beispiel, dass er dir ganz plötzlich etwas deutlich macht. Mir passierte das vor Jahren. Ein junger Bruder, 19 Jahre alt, 1:99 krebskrank. Also 99% Krebs, 1% Überlebenschance. Wurde operiert, man schickt das ein und stellt fest, dieser junge Bruder hat noch 6 Monate zu leben. Liegt im Waldbröler Krankenhaus. Ich war in Köln und irgendwie auf der Rückfahrt kam mir diese Situation ins Gedächtnis. Ich kam von der Arbeit und ich war total gestresst und irgendwie kriegte ich das Bedürfnis, diesen jungen Mann zu besuchen. Ich war in das Krankenhaus und stellt euch meine Überraschung vor, das Krankenhaus stand Kopf. Die ganze Empfangshalle, ein modernes Krankenhaus in Waldbröl, da standen 40, 50 junge Leute, ältere Leute. Ich denke, was ist hier los? Und mittendrin steht ein Bruder aus der Wieler Versammlung. Der sagt, Jochen, was machst du hier? Sag, Helma, du hier, was willst du hier? Er sagte, ich weiß nicht, ich musste hier in das Krankenhaus hinfahren. Ich hatte so eine Idee bekommen, du müsstest mal den Lothar besuchen. Und so standen wir da. Und was war? Helle Aufregung im Empfangsraum, die Eltern standen da unten, die ganzen Jugendfreunde, so ein Motorradclub war das, die wollten alle zu diesem Lothar hin, wollten ihn besuchen, der hatte sie alle rausgeschmissen. Was war passiert? Der Arzt hatte ihm eine Stunde vorher offenbart, wenn er sich nicht am nächsten Tag operieren lässt, dann ist er ein toter Mann, dann würde er elendiglich qualvoll sterben. Helmer, was machen wir? Ja, wir können nur eins tun, beten. Nee, ich sag, das tun wir außerdem. Wir gehen jetzt einfach mal rauf. Nee, sagt er, das geht nicht. Ich sag, Helmer, hier geht es um Sekunden, um Stunden. Wir müssen da rauf zu dem, wir müssen dem helfen. Der lässt uns nicht rein. Ich sag, komm, wir gehen. Wir sind hochgefahren, im Fahrstuhl haben wir gebetet. Das Herz sang uns immer tiefer. Wir kommen da oben an die Türe hin. Auch da noch so 10, 12 Jugendliche da. Ich sag, kommt Jungs, lasst uns mal rein. Wir haben hier was Wichtiges zu tun. Macht mal, dass er rauskommt. In einer Viertelstunde dürft er wieder rein. Wer seid ihr denn? Wo kommt ihr her? Ich sage, komm, red nicht so ein Mist, mach mal, dass er rauskommt. Ich habe mit dem Lothar zu reden. Ich komme da rein. Und dieser Junge war ungläubig. Er wollte nichts wissen. Er war in unsere Sonntagsschule gegangen und hinterher in die Jugend nicht mehr gekommen. Und dann haben wir mit dem Lothar geredet. Er musste seine Unterschrift geben. Er war 18 Jahre alt. Die Eltern konnten das nicht bestimmen. Und er sagte, ich will lieber elendiglich verrecken. Da standen 10 junge Leute, die gesagt haben, pack deine Klamotten, wir fahren jetzt einen saufen. Und saufen uns die Hucke voll, dann vergisst du mal alles für ein paar Stunden. Da habe ich gesagt, Lothar, ich möchte mit dir beten. Bist du bereit dazu? Und er sagte, wenn du es kurz machst, ja. Und dann haben wir gebetet. Es war kurz. Ich habe ihm gesagt, Lothar, tu mir das nicht an. Unterschreibe. Lass dich operieren. Ich gebe dir die Garantie, du wirst gesund, weil wir das jetzt gemeinsam gebetet haben. Er sagt, das muss ich mir überlegen. Mach, dass er rauskommt. Ich will keinen mehr sehen. Ich sage, soll ich die Freunde wieder reinlassen? Ich will keinen mehr sehen. Wir sind raus. Im Fahrstuhl zitterten uns noch die Knie und der Helmer sagt zu mir, Jochen, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du so eine Zusage machen? Ich sage, Helmer, entweder stimmt das Wort, dass der Glauben Berge versetzt, dann hilft es. Nachts um 2 Uhr bekomme ich einen Anruf, dass der Lothar unterschrieben hat. Er hat sich operieren lassen. Er hat eine furchtbare chemische Therapie durchgemacht. Wir haben ihm helfen können. In dieser Nacht ist sein Bruder zum Glauben gekommen über diese Situation. Und er selber ist nach der chemischen Therapie zum Glauben gekommen. Und beide sind heute bei uns in der Jugend. Leitung des Heiligen Geistes, nicht mein Verdienst, weil ich da so einen Glauben irgendwie gehabt hätte. Aber der Ausgangspunkt war doch nur die Idee gewesen, Mensch, du musst mal nach Waldbröl ins Krankenhaus fahren. Wenn ich das nicht getan hätte, ich wage nicht daran zu denken. So kann Leitung des Heiligen Geistes sein. Das ist nichts Spektakuläres. Aber lasst uns auch einmal Mut haben, mit der Leitung des Heiligen Geistes zu rechnen, dass er wirklich da ist als eine Kraft, die durch uns wirken will. Das Letzte, was ich dazu sagen möchte, Heiligung ist die Voraussetzung zur Leitung des Heiligen Geistes. Akzeptieren wir ihn als Autorität und wie können wir das deutlich machen? Und da gibt es einen wunderbaren Vers, und den möchte ich eigentlich zum Schluss hier in den Raum stellen für uns alle, in 2. Korinther 3, Vers 18, wo es da heißt: Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.